Klimakrise betrifft alle, doch die Folgen und Lasten sind ungleich verteilt. Über die große Frage der Ungerechtigkeit, die oft durch die Folgen der Klimakrise verstärkt wird, geht es in dieser halben Stunde. Der Berliner Verein Yeshil Chamber leistet seit Jahren Aufklärungsarbeit in Sachen Klimaschutz und setzt sich für eine barrierefreie Umweltbildung ein. Dabei arbeitet er auch mit ungewöhnlichen Kunstformen. Elske Broh berichtet.
Liebe Mutter Erde, wir bitten um Nachsicht für die Massenproduktion von Kleidungsstücken aus Polyester, die durch jeden Waschgang Mikropartikel in den Wasserkreislauf einbinden.
Die Stimme erklingt wie aus dem Erdboden. Hinter dem Lautsprecher stehen Bäume aus Altmetall mit Plastiktütenstreifen als durchsichtigen langen Blättern. Und in der Mitte ein Thron aus Müll. Ein bequemer Plastiksessel mit Armlehnen, verziert mit goldener Alufolie und Kronkorken. Auf der Rückenlehne Fotos von Seerobben, die in Plastiknetzen verenden. Oder von einer Schildkröte, die gefangen ist in einer achtlos ins Meer geworfenen Metallfelge. Der Thron, sagt seine Gestalterin, die Künstlerin Schafak Jüreklik, ist ein Beichtstuhl. Und unsere alltäglichen Umweltsünden sind darauf abgebildet.
Das finde ich schon sehr traurig. Also wenn die Menschheit so weit geht, dass die Tiere darunter leiden und sterben. Das sollte nicht sein.
Schafak Jüreklik verwandelt mit ihrem eigenen Modelabel Die dritte Hand Weggeworfenes und Überflüssiges in ganz besondere Kleidungs- und Schmuckstücke. Seit Jahren arbeitet sie mit dem Verein Yeşil Çember zusammen. Yeşil Çember, türkisch für grüner Kreis, will vor allem arabisch- und türkischstämmige Menschen über einen umweltschonenden Lebensstil aufklären. Seit 17 Jahren bildet Vereinsgründerin Gülkan Nitsch Umweltbotschafterinnen aus, publiziert Aufklärungsmaterial zu Naturschutz und Müllvermeidung und versucht, speziell die ärmeren Bevölkerungsschichten in Berlin zu erreichen.
Für mich bedeutet Klimagerechtigkeit, dass die ganze Gesellschaft Zugang zu diesem Thema hier hat. Und die deutschen Verbände haben hauptsächlich Intellektuellen erreichen können. Es gibt auch in der deutschen Mehrheitsgesellschaft natürlich sehr viele, die bildungsbenachteiligt sind. Und da ist auch keine Gerechtigkeit.
Sorry fürs Ausrotten. Der satirische Titel der Beichtstuhl-Performance bringt auf den Punkt, dass wir Menschen achselzuckend die Zerstörung der Natur in Kauf nehmen. Die Performance in einem ehemaligen Gewächshaus ist nur der Auftakt zu einem zweiwöchigen Workshop, bei dem es um Müllvermeidung und Upcycling geht. Und da haben migrantische Gemeinschaften durchaus etwas anzubieten, findet Gülkan Nitsch.
Also zum Beispiel, wenn ich im türkischen Laden kaufe, da kann ich selbst entscheiden, ob ich mein Gemüse in die Plastiktüte tun kann. Also ich kann auch meinen Stoffbeutel nehmen, ich kann auch meinen Korb mitnehmen. Also vor allem in den migrantischen Communities ist es so, dass viel mehr in türkischen Geschäften gekauft wird und da sind die Sachen nicht schon vorgepackt. Ja.
Ortswechsel nach Neukölln, einem von den türkischen Zuwanderern besonders stark geprägten Berliner Stadtteil. Dort präsentiert der Baraka-Supermarkt sein Obst und Gemüse in offenen Kisten. Auch an der großzügigen Fleisch- und Käsetheke sehe ich keinerlei Verpackungen. Aber die KäuferInnen greifen dann doch wieder zu den dünnen, weißen Plastiktüten, die überall an Haken hängen.
Papiertüten haben wir nicht. Die Tüten hier, Plastik.
Und warum nur Plastik?
Keine Ahnung.
Wie es anders geht, macht 2 Kilometer weiter, im benachbarten Kreuzberg, der Unverpacktladen von Katharina Richter vor. Hier wird alles ohne Umverpackung angeboten. Nicht nur Obst und Gemüse wie im Baraka-Supermarkt, sondern auch Nüsse und Nudeln, Öl oder Essig aus dem großen Fass. Selbst das Waschpulver kann man sich direkt in die eigene Dose abfüllen. Sogar, wenn man die zu Hause vergessen hat.
Leute denken immer, sie müssten vorbereitet sein, aber das ist totaler Mythos eigentlich, weil wir haben alles Mögliche hier. Wir haben Papiertüten, wo wir natürlich sagen, bitte benutzt die Papiertüte wieder. Man kann die unheimlich viele Male wiederverwenden oder am Ende einfach für den Biomüll. Wir haben gespendete Gläser, also es ist auch total unterschiedlich. Wir haben Leute, die kaufen nur so unter 10 Euro ein oder Menschen, die machen halt hier einen Großeinkauf über 100, über 200 Euro.
Katharina Richter mit ihrem Unverpacktladen oder die Künstlerin Schafak Jüreklik mit ihrer Performance Sorry fürs Ausrotten erreichen bisher nur eine Minderheit. Der Kampf für Klimagerechtigkeit hat gerade erst begonnen und die ungerechten, umweltschädlichen Gewohnheiten sitzen tief.
Hoffnungslos bin ich meistens, wenn ich die Müllhalden sehe in anderen Ländern, wo die gelben Säcke eigentlich in andere Länder geschickt werden und dort sich die anhäufen. Und dann denke ich mir, was mache ich hier eigentlich mit dem kleinen Krimskrams abzucyceln und kleine Ohrringe zu machen? Das ist ein ganz kleiner Teil. Aber irgendwo muss ich auch was machen.
Falls Sie die Ausstellung Sorry fürs Ausrotten besuchen oder unter Anleitung etwas upcyceln wollen, das ist noch möglich bis zum nächsten Sonntag, dem 19. November. Infos finden Sie auf der Seite die-dritte-hand.net. In wenigen Wochen startet die Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Und es ist jetzt schon bekannt, die Frage der Klimagerechtigkeit wird dort eine zentrale Rolle spielen. Mein Kollege Simon Dörr hat sich die anstehenden Themen angeschaut. Aber bevor wir im Detail darüber sprechen, Simon, was bedeutet globale Klimagerechtigkeit denn grundsätzlich?
Ja, im Grunde ist es wie so oft im Leben. Wer viel verborgt, soll auch viel dafür sorgen, die Schäden davon zu beseitigen. Und da kommen wir in Sachen Klima nämlich auch gleich schon zum Problem. Die Länder, die am wenigsten zur Erderhitzung beitragen, kriegen die Folgen am meisten zu spüren oder können sich am schlechtesten an veränderte Bedingungen anpassen.
Man spricht oft vom globalen Süden. Welche Staaten sind denn besonders stark betroffen?
Ja, wir sehen es ja gerade an ganz aktuellen Beispielen, dass Länder wie Pakistan zum Beispiel strukturell gar nicht darauf eingestellt sind, Überschwemmungskatastrophen wie die letztes Jahr zu bewältigen. In diesem Jahr gab es Überschwemmungen in Libyen mit tausenden Toten und heftige Hitzewellen in Südamerika. Das sind ja nur ein paar Beispiele. Beim Thema Klimagerechtigkeit geht es aber auch um Inselstaaten wie Kiribati im Pazifik. Da zeigt sich die Klimakrise ganz anders. Schon seit längerem ist klar, dass Kiribati irgendwann nicht mehr da sein wird, weil die Insel im wahrsten Sinne des Wortes versinkt. Und wenn man sich jetzt gerade dabei ertappt, Kiribati erstmal googeln zu müssen, dann kann man sich ja vorstellen, dass Kiribati jetzt kein Industriestaat mit Millionen Tonnen an schädlichen Emissionen ist.
Deutschland hingegen ja schon.
Absolut, ja. Deutschland sorgt, wie viele andere Länder des globalen Nordens, für einen Großteil der weltweiten CO2-Emissionen. Deswegen fordern Aktivistinnen, Aktivisten und mittlerweile auch viele Menschen aus der Politik seit Jahren, dass wir dann auch entsprechend für die Schäden aufkommen müssten, die dadurch an anderen Stellen auf der Welt entstehen. Oder eben dafür sorgen, dass das nicht passiert, indem wir Geld für Anpassungen ausgeben. Das können dann zum Beispiel Hochwasserschutzanlagen sein, die sich die betreffenden Staaten vielleicht selbst nicht leisten könnten.
Wie genau könnte das denn aussehen?
Ja, da bist du jetzt dann auch mittendrin in der Klimapolitik der letzten Jahre. Da ging es nämlich in den letzten Jahren immer mehr um Klimagerechtigkeit, Climate Justice. Und vor allen Dingen, wie man die Staaten unterstützen kann, die von der Klimakrise betroffen sind. Loss and Damage ist da ein entscheidendes Stichwort. Das bedeutet Ausgleich für Schäden und Verluste. Angedacht ist eine Art Geldtopf, in den die großen CO2-Verursacher einzahlen und zum Beispiel Länder des globalen Südens damit Vorkehrungen gegen die Auswirkungen der Klimakrise treffen können.
Klingt nach einem sinnvollen System, gegen das aber wahrscheinlich gerade die Länder was haben, die viel dafür ausgeben müssten.
Genau, das war bis zum letzten Jahr das Problem. Das einzig richtige Forum für solche Klimathemen ist die Weltklimakonferenz, die einmal im Jahr stattfindet. Es gibt zwar auch einige andere Formate, aber die sogenannten COPs, also Conferences of the Parties, sind die einzigen, wo alle Fäden zusammenlaufen. Weltberühmt ist ja das Pariser Abkommen, in dem dieses berüchtigte 1,5-Grad-Ziel festgeschrieben wurde. Und bis zu der Konferenz 2022 haben sich Länder wie die USA, Japan oder Frankreich immer gegen so eine Entschädigung gewehrt, die die Länder im globalen Süden ja schon seit langer, langer Zeit fordern.
Was natürlich leichter ist, wenn man die Folgen nicht so stark zu spüren bekommt.
Ja, das ist auch der Kern der Kritik von EntschädigungsbefürworterInnen. 2022 kam dann aber eben dieser Durchbruch, auf den die Länder des globalen Südens jetzt seit rund 30 Jahren gewartet haben. Der Entschädigungstopf wurde beschlossen. Jetzt sollten Detailfragen geklärt werden. Also zum Beispiel die Frage, wer einzahlt. China wird da beispielsweise diskutiert, nominell ja eigentlich ein Schwellenland, aber eben mit einem gigantischen Treibhausgasausstoß. Auch da läuft es also auch noch nicht so, wie viele sich das wünschen. Und eigentlich sollte es auch eine Einigung über den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas geben. Es geht also insgesamt darum, möglichst bald dafür zu sorgen, dass unsere Treibhausgasemissionen auf der Welt runtergehen. Denn nur so kann man den Temperaturanstieg ja eindämmen und das ist existenziell wichtig. Von daher gibt es große Erwartungen an die bevorstehende Weltklimakonferenz in Dubai. Ob dabei was rauskommen kann, wenn ein Ölkonzernchef das Treffen leitet, das muss man sehen.
Wir haben über die Inselstaaten im Pazifik gesprochen. Die Aktivisten aus der Region wollen diese Ungerechtigkeit nicht länger hinnehmen. Vanuatu und weitere Pazifik-Inselstaaten haben eine Initiative ins Leben gerufen, die fordert, vom Internationalen Gerichtshof die anderen Staaten völkerrechtlich zu verpflichten, sich für den Klimaschutz einzusetzen. Die UN-Generalversammlung hat die Resolution einstimmig angenommen. Was könnte das für die Länder im globalen Süden bedeuten?
Ja, diese Initiative ist in der Tat etwas sehr Besonderes, denn auch Vanuatu ist von der Klimakrise existenziell bedroht. Weil die Resolution einstimmig angenommen wurde, muss der Internationale Gerichtshof in Den Haag ein Gutachten erstellen. In dem muss dann stehen, was Staaten machen müssen, um die Klimakrise einzudämmen und welche rechtlichen Konsequenzen sich daraus ergeben, wenn der Umwelt erheblicher Schaden zugefügt wurde. Bindend ist dieses Gutachten allerdings nicht und das wird auch erst 2025 fertig sein. Aber es wird bewerten, ob die menschengemachte Klimakrise als Verstoß gegen die Menschenrechte betrachtet werden kann, wie zum Beispiel das Recht auf Nahrung, Wasser, Unterkunft, Gesundheit oder eine saubere Umwelt. Dieses Gutachten könnte durchaus großen Einfluss auch auf politische Entscheidungen haben. Die Vereinten Nationen hoffen jedenfalls, dass die Forderungen nach mehr Klimaschutz gerade an die Staaten des globalen Nordens damit noch deutlicher werden.
Einschätzungen von Simon Dörr zu den Verhandlungen in der Weltklimapolitik. Wenn es um Klimagerechtigkeit geht, stellt sich zwangsläufig die Frage, wie die Kosten für die Eindämmung der CO2-Emissionen und die Anpassung an das sich wandelnde Klima gerecht verteilt werden können. Schließlich tragen Industriestaaten wie Deutschland seit Jahrzehnten mehr zur Klimakrise bei als Entwicklungsländer etwa im globalen Süden und das, obwohl diese Regionen stärker von Wetterextremen und Klimawandel betroffen sein werden als der reiche Norden. Und gleichzeitig streiten sich Ökonomen und Aktivisten aus aller Welt darum, wie das Geld zur Bekämpfung des Klimawandels am effizientesten eingesetzt werden sollte. Unser Autor Markus Laton über Verteilungskämpfe in der Klimapolitik.
Seit 5 Jahren engagiert sich Samira Gandur bei der Berliner Sektion von Fridays for Future. Die Abiturientin in Berlin-Mitte beschäftigt sich bei der Klimabewegung mit den Beziehungen zum globalen Süden und wie sich in Deutschland der Kampf gegen den Klimawandel mit den Belangen ärmerer Länder verbinden lässt.
Das heißt, dass jedes Land das 1,5-Grad-Ziel, was im Pariser Klimaabkommen unterschrieben wurde, praktisch einhält oder so nah wie möglich daran kommt. Das heißt, Emissionen mindern. Das heißt aber auch ganz klar Anpassungen wie Energie, Gebäudesanierung oder darüber hinaus. Und dann kann man global denken, ist irgendwie den Ländern Hilfe bieten und den Ländern finanzielle Unterstützung bieten, die diese finanziellen Kapazitäten aufgrund von Schulden nicht haben. Also auch einen ganz klaren Schuldenerlass an der Stelle für die Länder.
Für Samira Gandur steht fest, Deutschland muss seine Hausaufgaben machen. Es gehe um eine historische Verantwortung, die aus seiner Stellung als Industrienation erwächst. Und sie nennt ein konkretes Instrument, um andere Staaten bei der Dekarbonisierung zu unterstützen.
Es gibt JETPs, das sind die Just Energy Transition Partnerships, die praktisch Länder mit geringen finanziellen Mitteln dazu hilft, erneuerbare Energien auch dort aufzubauen.
Nicht nur bei den Aktivisten von Fridays for Future ist diese Haltung zur Klimagerechtigkeit verbreitet, sondern auch in wissenschaftlichen Instituten wie den Mercator Research Institute for Global Commons and Climate Change in Berlin. Der Umbau der Energiesysteme in westlichen Ländern werde im globalen Süden genau beobachtet, sagt Jan Steckel, Leiter der Arbeitsgruppe Klimaschutz und Entwicklung sowie Professor für Klimaökonomie an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg.
Wenn wir nicht vorangehen, werden die erst recht nichts tun. Also es wird für uns sozusagen eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, ein Land wie Indien oder Indonesien davon zu überzeugen, jetzt zum Beispiel mehr erneuerbare Energien zu bauen und keine Kohlekraftwerke mehr und so weiter. Alles, was wir eigentlich von diesen Ländern möchten, wenn wir das nicht vorleben. Ich glaube, da können wir jetzt irgendwie ökonomisch hin und her rechnen, aber aus der politischen Ökonomie heraus ist das eine Tatsache, die wir anerkennen sollten.
Die Wirkung der Klimaschutzmaßnahmen der deutschen Politik sind umstritten. Die Energiewende ist eines der Kernvorhaben, um die Emissionen zu senken. Die Kosten sind jedoch enorm. Die Bundesregierung spricht bis 2050 von mindestens 500 Milliarden Euro, die der Schwenk weg von Braunkohle und Atomkraft hin zu Solarzellen und Windkrafträdern und der Ausbau des Stromnetzes benötigen. Das Münchner IFO-Institut für Wirtschaftsforschung schätzt die tatsächlichen Kosten auf bis zu 3 Billionen Euro. Joachim Weimann, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Magdeburg, hält das in puncto Klimaschutz für Ressourcenverschwendung.
Jede Verschwendung ist zugleich auch mit einer Ungerechtigkeit verbunden, weil wir damit Politik machen, die anderen nichts nützt, obwohl es Alternativen gibt. Alternative Politiken, die anderen auch Nutzen stiften würden. Weil sie nämlich die Mittel, die wir für den Klimaschutz einsetzen, kosteneffizient einsetzen. Das heißt, dafür sorgen, dass für jeden Euro, den ich einsetze, die maximal mögliche Menge an CO2-Vermeidung eintritt.
Joachim Weimann plädiert dafür, zur Reduzierung von CO2-Emissionen stärker auf den Emissionshandel in der Europäischen Union zu setzen. Beim Emissionshandel wird eine Obergrenze für die Gesamtmenge von Treibhausgasen festgelegt, die die Verursacher wie Energieerzeuger oder Industriebetriebe maximal freisetzen dürfen. Wenn also in Deutschland Kohlekraftwerke abgeschaltet und Windräder aufgestellt werden, sinkt die Nachfrage an Emissionszertifikaten und gleichzeitig auch deren Preis. Damit wird es an anderen Orten in Europa günstiger, diese Treibhausgase auszustoßen. Mit anderen Worten, der Argumentation des Magdeburger Volkswirts zufolge verpuffen damit die Effekte, die auf nationaler Ebene mit CO2-Reduzierung erzielt werden.
Der Anstieg der globalen Emissionen von 21 auf 22 war dreimal so hoch wie die gesamten Emissionen Deutschlands. Also wenn Deutschland klimaneutral gewesen wäre in diesem Jahr, dann wäre der Anstieg immer noch doppelt so hoch gewesen wie die gesamte Emission Deutschlands. Daran sieht man, wie wenig Auswirkungen Deutschland auf die globale Situation hat. Das Einzige, was hilft, ist eine Politik, bei der viele Länder mitmachen, Klimaschutz zu betreiben.
Jan Steckel von der BTU Cottbus-Senftenberg möchte Klimaschutz und Entwicklungsziele nicht gegeneinander ausspielen.
In den meisten Fällen würde ich denken, dass wir sogenannte Co-Benefits haben, also dass sozusagen Klimaschutz uns auch weiterbringt bei dem Erreichen dieser Entwicklungsziele. Aber es gibt Beispiele, wo das vielleicht nicht unbedingt der Fall ist. Das müssen wir gut verstehen. Ich würde aber denken, dass das natürlich auch gerechtfertigt ist, gegeben der doch sehr großen Gefahren, die uns die Naturwissenschaftler ja aufzeigen und sehr glaubhaft aufzeigen und die Herausforderungen, die sich da stellen.
Die Befragten sind sich einig. Die Auswirkungen des Klimawandels fallen je nach Weltregion unterschiedlich aus und sorgen so für Ungerechtigkeit. Doch wie sich die Milliarden Euro für den Klimaschutz am sinnvollsten, am effizientesten und am gerechtesten einsetzen lassen, bleibt ein schwer zu lösendes Dilemma.
Vor 28 Jahren im November 1995 wurden der Schriftsteller Ken Saro-Wiwa und weitere 8 Aktivisten von der nigerianischen Militärdiktatur hingerichtet, weil sie unter anderem gegen die Zerstörung ihrer Heimat durch Ölmultis protestierten. Die rohstoffreiche Gegend im Niger-Delta, in der das Ogoni-Volk, eine ethnische Minderheit in Nigeria, lebt, wurde unter anderem durch den Shell-Konzern in eine schwarze Mondlandschaft verwandelt, so beschrieb es Saro-Wiwa. Nach einem jahrzehntelangen Rechtsstreit hat Shell Millionenentschädigungen an Opfer der Ölausbeutung gezahlt. Die Gegend ist bis heute stark verschmutzt. Für die Sozialwissenschaftlerin und Aktivistin Ime Ituen ist diese Geschichte ein Beispiel für ein Phänomen des Umweltrassismus. Ime Ituen beschäftigt sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit mit Fragen von Kolonialismus und Rassismus in der Umwelt- und Klimakrise. Mit ihr spreche ich jetzt. Frau Ituen, Sie haben eine Kurzstudie der Heinrich-Böll-Stiftung von 2021 zum Thema Umweltrassismus veröffentlicht. Was bedeutet dieser Begriff und wie ist er entstanden?
Der Begriff Umweltrassismus wurde in den 1980er Jahren geprägt, insbesondere von schwarzen Bewegungen, inspiriert durch die Bürgerrechtsbewegung, die genau auch untersucht haben und thematisiert haben, dass schwarze Menschen in den USA deutlich stärker betroffen sind von Umweltrisiken. Das heißt, dass verschmutzende Industrien wie zum Beispiel Mülldeponien, Kohlekraftwerke und dergleichen deutlich häufiger in der Nähe von schwarzen Gegenden und Nachbarschaften platziert waren als zum Beispiel in der Nachbarschaft oder Nähe von weißen Gegenden. Es gab in den 1980ern erstmals Untersuchungen, soziologische Untersuchungen, unter anderem zum Beispiel von dem schwarzen Soziologen Robert Bullard, die das belegt haben und daraufhin auch starke Proteste seitens schwarzer Bevölkerung gegen die Entsorgung verschmutzter Böden in der Nähe von schwarzen Nachbarschaften. Und aus diesem Kontext ist dieser Begriff Umweltrassismus entstanden. Und der Begriff hat auch die Umweltgerechtigkeitsbewegung nachhaltig geprägt. Und wichtig an dieser Stelle zu sagen ist natürlich auch, dass Umweltrassismus hat natürlich eine lange Geschichte, die den Anfang hat mit kolonialer Ausbeutung und sozusagen auch der Externalisierung von Umweltrisiken, insbesondere in Ländern des globalen Südens. Aber in den 1980ern sehen wir erstmals eine Organisierung zu diesen Themen und auch eine Untersuchung, also wissenschaftliche Untersuchung zu diesen Themen, angestoßen durch sozusagen diese schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA.
Gibt es denn Umweltrassismus auch in Deutschland?
Romani Rose vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hat bereits 1985 darauf hingewiesen, dass Sinti und Roma an stark verschmutzte Orte verdrängt werden. Das heißt, in die Nähe von Mülldeponien und Autobahnen zu bringen zum Beispiel. Und auch das sehen wir heute noch. Wir sehen, dass migrantisierte und rassifizierte Menschen in stark umweltbelasteten Orten leben. Das heißt, Orten, die von Luftverschmutzung betroffen sind, von Wärmebelastung, von Lichtverschmutzung und dergleichen. Das heißt, auch in Deutschland gibt es eine lange Kontinuität von Umweltrassismus und auch eine lange Kontinuität letztendlich auch von der Thematisierung von Umweltrassismus von betroffenen Gruppen. Umweltrassismus folgt eigentlich in Deutschland ähnlichen Mechanismen wie in den USA, auch wenn es uns in Deutschland aktuell noch an Studien fehlt.
Sie haben diesen Mangel an wissenschaftlichen Daten bereits vor 2 Jahren festgestellt. Hat sich seitdem etwas verändert?
In Deutschland ist Umweltrassismus nach wie vor, bleibt gänzlich unbeachtet in der Wissenschaft, das heißt keine Studien. Es gibt allerdings den Umweltgerechtigkeitsatlas des Berliner Senats. Rassismus wird darin nicht dezidiert untersucht und sichtbar gemacht. Es gibt sozusagen den Indikator Migrationshintergrund, der auf einer der Karten etwas sichtbar gemacht wird. Und auch hier stellen wir fest, dass Orte in Berlin, an denen Umweltbelastungen sehr hoch sind, dass das auch Orte sind, an denen disproportional Menschen leben, die einen Migrationshintergrund haben. Das heißt, daraus können wir natürlich nicht alle Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, sind von Rassismus betroffen. Und umgekehrt sind nicht alle Menschen, die von Rassismus betroffen sind, haben einen Migrationshintergrund, der sozusagen statistisch erfasst ist. Aber was uns das zeigt, ist auf jeden Fall, dass es nach wie vor eine Korrelation gibt und dass nach wie vor Menschen, die migrantisiert sind und von Rassismus betroffen sind, disproportional von Umweltverschmutzung und Umweltbelastung betroffen sind, auch in Berlin.
Welche Folgen hat das, dass das Phänomen Umweltrassismus in Deutschland unerforscht ist?
Studien aus Hamburg und Kassel und natürlich auch Studien aus den USA und Niederlanden und Großbritannien, wo diese Mechanismen, wie Umweltrassismus sozusagen wirksam ist, schon dezidiert nachgewiesen und belegt sind, die können uns als Indizien dienen. Aber wir brauchen natürlich Studien und Belege, um auch wirksame Mechanismen zu entwickeln, die Umweltrassismus und den Folgen von Umweltrassismus entgegenwirken. Denn ganz wichtig zu erwähnen ist, dass Umweltrassismus sich in das Leben und die Lebensqualität und die Lebenserwartung von Menschen, die davon betroffen sind, einschreibt. Auch das zeigen die Karten des Umweltgerechtigkeitsatlas des Berliner Senats, dass zum Beispiel natürlich auch Atemwegserkrankungen häufiger auftreten in Gegenden, die stark von Umweltbelastungen betroffen sind. Das heißt, es geht um eine Form von Diskriminierung, die Auswirkungen hat, sehr starke gesundheitliche Auswirkungen hat und deswegen auch total ernst genommen werden muss. Umweltrassismus macht für mich nochmal sehr deutlich, dass es einfach in Deutschland noch viele, viele Baustellen gibt und es großen Bedarf gibt seitens der Politik, effektive Maßnahmen zu entwickeln, um letztendlich auch diesen Grundsätzen, diesen auch rechtlich festgelegten Grundsätzen gerecht zu werden.
Sagt die Sozialwissenschaftlerin Ime Ituen. Menschen mit Flucht- oder Migrationserfahrung, die die Klimakrise selbst erlebt haben, eine Stimme zu geben, das will das Projekt Klimagesichter von der Deutschen Klimastiftung und dem Unabhängigen Institut für Umweltfragen in Berlin. Diese Menschen werden zu BotschafterInnen für Klimaschutz qualifiziert und können danach eigene Workshops in Schulen oder Unternehmen durchführen. Einer von ihnen ist Garib Hassu, der mit 10 Jahren aus dem Irak nach Deutschland gekommen ist.
Ich persönlich aus meiner Zeit im Irak habe den Klimawandel an sich nicht gespürt, aber wir kommen aus dem Norden und wenn wir mal Verwandte im Süden besucht haben, dann haben wir das gerne negiert, weil das sehr heiß ist. Irak gehört zu einem geografischen Raum, das besonders stark unter dem Klimawandel leidet, besonders bei den Temperaturanstiegen. Es ist 2 bis 7 Mal höher als im Durchschnitt auf der Welt. Und wenn man das weiterdenkt in den nächsten 10, 20, 30, vielleicht 100 Jahre, dann muss man leider zur Kenntnis nehmen, dass es sehr viele Räume geben wird, die nicht mehr bewohnbar sind für die Menschen. Dass es viele Wüstenbildungen geben wird und da müsste man eigentlich jetzt schon handeln. Das Problem in Irak ist, dass das Land politisch sehr instabil ist und dass sich da ja wenig Strukturen bilden kann, um eben gemeinsam gegen den Klimawandel anzukämpfen. Was Irak braucht, ist auf gar keinen Fall einfach nur Geld überweisen und zu sagen, hier, wir reinigen unser Gewissen, nimmt 100 Millionen und macht irgendwas damit gegen Klimawandel. Was Irak braucht, ist der Austausch von Wissen. Also, dass man Kooperationen mit Unis stärkt, dass man Kooperationen mit Verbänden stärkt, dass man irgendwie auch Know-how hinschickt.
Das sagt Garib Hassu, der aus dem Irak stammt. Auf der Webseite klimagesichter.de finden Sie weitere Informationen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.